Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder schön, dass Sie uns streamen. Radiosendung und oder Podcast einmal wöchentlich. Sie finden auf den gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek und bei YouTube einen großen Fundus bereits geführter, ausgezeichneter Gespräche. Und wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Gerade ein paar Wochen ist es her, da war Dirk von Lozo von Tokotronic zu Gast. Und das Gespräch kam auf geflügelte Worte. Wie besonders, wie ausgezeichnet es sich doch anfühlen muss, Sätze, Titel, Aussagen erfunden zu haben, die als Redewendung in den Sprachgebrauch ganzer Generationen eingehen. Leider geil. Das zum Beispiel stammt von Deichkind. Ihr Sänger und Texter Philipp Grötering ist heute zu Gast in der Hörbar und auch er kann virtuos mit Sprache umgehen. Hinzu kommt natürlich diese grandiose visuelle Umsetzung der Deichkind-Songs in den Videos. Aber dazu später mehr. Philipp Grötering, Jahrgang 1974, Hamburger Bergedorfer. Mit der Band geht es Ende der 90er los. Ein Hybrid aus Elektro und Hip-Hop. Damals. Heute sind sie ihr ganz eigenes Genre und er, Philipp, ist von Anfang an dabei.
Herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon.
Ja, danke, schön, dass ich da sein darf.
Ja, es hat ein bisschen gedauert. Wir sind uns, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr begegnet und wurden uns von Flake vorgestellt, von Rammstein. Ihr seid Freunde, befreundet, bekannt?
Ja, wir sind befreundet.
Und du hast durch einen Zufall, glaube ich, die Hörbar im Radio gehört. Oder wie war das, dass du...
Witzig fand ich, dass wir eigentlich relativ schnell Kontakt hatten und du gesagt hast, ja, ich brauche noch einen Interviewpartner.
Moment.
Oder?
Meine Version der Geschichte geht so, dass du zu Flake gesagt hast, das ist ja ein geiles Format, ja, dass man da so Songs mitbringen muss. Daraufhin hat mir Flake gesagt, hier, meld guck mal, jetzt okay. Hier, so, ihr lernt euch jetzt mal kennen, das ist Philipp von Deichkind, so beieinander. Und den musst du unbedingt mal einladen. Ich so, ja, klar, können wir machen. Haben wir Telefonnummern ausgetauscht. Und dann habe ich dich ein paar Wochen, Monate später angerufen und dann hast du gesagt, ja, sehr nett, komme gerne, brauch aber einen Anlass.
Genau, dazu wollte ich auch nochmal sagen, dass ich auch gerne früher in deine Sendung gekommen wäre, aber ich habe heute auch nochmal auf der Autofahrt nochmal darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch nochmal thematisiert wird, dass ich auch gedacht habe, ey, das ist jetzt mein achtes Album oder unser achtes Album und in dieser Zeit, wo man so Gespräche führt und Interviews macht, da ist man irgendwann dann so eingeölt, dann kannst du auch sprechen vor Mikrofonen und wenn man so aus diesem Kontext rausgerissen wird, dann ist man eingerostet und kann nicht richtig sprechen und das empfinde ich so für mich. Also für mich ist das, ich könnte zum Beispiel auch keinen Podcast machen, glaube ich. Ich glaube, das wäre mir zu anstrengend.
Als Host selbst.
Ja, als Host selbst. Also uns wird das ja auch häufig mal angeboten, Mensch, mach das doch auch mal, das machen doch jetzt alle und so weiter und das wäre vielleicht auch witzig, aber es ist eine unglaubliche Arbeit für mich, glaube ich, diese Gespräche zu führen, muss ich sagen.
Ich fände es interessant, es darauf ankommen zu lassen. Du bist jetzt in diesem Geölt-Seins-Modus.
Genau, das ist jetzt, glaube ich, schon mein sechster Podcast, den ich jetzt
gemacht habe. Ja, es ist ein schönes Gefühl, hier zu sitzen. Das ist schön. Gut, dann legt die Latte hoch.
Aber ich muss dazu noch sagen, dieses Gespräch, da habe ich mich auch tatsächlich lange darauf vorbereitet. Aha. Nur musikalisch, weil ich hatte in meinem Spotify hatte ich eine Playliste, meine eigene Hörbar Rust. Und da habe ich Ewigkeiten Songs rein und rausgepackt und ich habe mir wirklich so Gedanken darüber gemacht, was hat jetzt Priorität? Die besten Stories oder das, was mich wirklich beeinflusst hat oder die ich jetzt gerade gut finde, weil dann habe ich gemerkt, da waren nur noch alte, 20 Jahre alte Lieder drin und müssen das auch mal neue Lieder sein oder Songs, die mir jetzt gerade gut gefallen. Und aber es war eine schöne Auseinandersetzung, so auch mit Vergangenheit und was ich wirklich jetzt auch gut finde gerade und habe auch mal Songs rausgesucht, die gibt's gar nicht bei Spotify. Das fand ich auch interessant. Und
komisch, also genau. Spotify ist wirklich einfach, ich höre das und merke das immer wieder, die Größe, die neue Größe für, weiß ich nicht. Also man macht sich gar nicht mehr die Mühe, noch zu sagen, hab ich mal gekauft oder aus dem Radio oder irgendwie sonst immer. Alles ist so gesetzt.
Ja, ich finde es auch unglaublich anstrengend. Also Spotify ist ein unfassbar anstrengender Laden. Also wie wir jetzt Sachen veröffentlichen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich selber als Hörer, als Musikliebhaber, man neigt dazu, Musik zu hören, die man eigentlich gar nicht hören will.
Das weiß ich, das könnte ich jetzt gar nicht.
Doch, man hört manchmal Musik, wo man sagt, ah wow, das ist genau der Sound, den ich gut finde. Aber irgendwann wirkt das so wie, wir haben uns gerade über ChatGPT unterhalten, dass man so mittelmäßig, man ist gar nicht so richtig euphorisch mehr. Ich finde es super wichtig, dass man Musik auch vorgeschlagen bekommt von jemandem oder dass man das mit jemandem zusammenhört. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe jetzt zum Beispiel gerade so Radiohead entdeckt. Das habe ich früher so in den 90ern, das habe ich gar nicht gehört. Mhm. Das war Gitarrenmusik, das fand ich lame. Also sobald da eine Gitarre drin war, fand ich das scheiße als Jugendlicher, als junger Mann. Und jetzt entdecke ich das, weil mir das ein Freund empfohlen hat. Und ich höre das jetzt ganz anders, als wenn ich das jetzt entdeckt hätte alleine. Da hätte ich gar keinen Bezug zu gehabt.
Mir fällt nur einfach auf, dass das, was mal möglicherweise auch als toller Gedanke begonnen hat mit so einem Bällebad, in das man sich wirft. Ne? Also wenn du zu der Generation gehörst und zu der gehörst du, die noch weiß, wie es vor der Digitalisierung war und bevor es Streaming gab und so weiter, dann weißt du auch noch, dass Musik kostbar, rar und manchmal wirklich schwer zu kriegen war. Und ich will keinesfalls jetzt den Eindruck erwecken, dass das immer eine Sehnsucht oder eine Zurückhaltung dazugehört, um etwas gut zu finden. Ich will auch nicht zu nostalgisch sein und so eine alte Zeit hochhalten. Ich finde nur, dass Musik, wie auch viele andere Sachen, zu schnell zu inflationär geworden sind, dass du jetzt gar nicht mehr hinterherkommst. Also früher
machst du einen Wasserhahn auf.
Das ist wirklich. Und dann gehst du aus dem Raum. Und jetzt läuft weiter und weiter und weiter und weiter. Und das werden dir, glaube ich, schon. Ich bin nicht bei Spotify, aber ich will, wie gesagt, diesen Laden auch gar nicht verteufeln. Da sind ja auch bestimmt ganz tolle Sachen entstanden. Ja. Und es werden dir ja auch sicherlich interessante Sachen vorgeschlagen. Wir laufen auch, glaube ich, auf Spotify. Mhm. Ich denke nur einfach, dass Spotify inzwischen ein Synonym geworden ist für jedwede Quelle. Also hättest du jetzt von vornherein gesagt, ein Freund hat mir Radiohead vorgeschlagen, dann wäre das ein ganz anderes, dann hätten wir jetzt gar nicht dieses darüber Thema gesprochen. Wahrscheinlich gehabt, genau.
Aber ich glaube zum Beispiel auch dieses Bällebad, wovon du vorhin gesprochen hast, das haben zum Beispiel meine Söhne werden das auch erleben. Die werden sich auch, du kannst ja nur Musik hören, einen Song zur Zeit. Du kannst ja nicht mehr Songs gleichzeitig hören. Gut, die Songs werden kürzer und es ist auch fragmentierter.
Naja, komm, die Beatles waren auch schon ganz kurz. Ich glaube, das ist nicht das
Ding. Nee, aber ich glaube, dieses Wertvolle, was du sagst, dass es wertgeschätzt wird, das kann ich mir schon vorstellen, dass Jugendliche, egal was sie hören, wie das produziert ist oder von welcher Quelle die das hören, wird das einen unglaublichen Wert und einen Bezug zu dem Erlebnis sein, was die in der Zeit erleben.
Das wäre ja gut. Dann lass uns in dem Punkt Kulturoptimist genau haken hinter. Gute, positive Botschaft. Der erste Song, den wir von dir hören, von deiner Liste, für die du dir viel Zeit genommen hast, kommt von De La Soul, Me, Myself and I. Ja. Und du hast ein Stichwort dazu gegeben, die erste selbst gekaufte Platte.
Der eine von denen, der ist gerade vor 3 Wochen gestorben. Und die Platte ist eigentlich eher so die erste coole Platte, die ich gekauft habe. Es geht durch meinen ganzen Körper.
Bist du jemand, der sich gut erinnern kann?
Ja, ich vergesse viele Dinge so. Aber die Platte, die habe ich wirklich, das war wirklich Magic. Also das war für mich so ein Meilenstein. Ich habe angefangen, mich für Musik und für Party und so weiter zu interessieren und auch für Musik machen auch schon. Und für mich ist die Platte, auch das ganze Album, also ich habe mir das Album gekauft, hat eine große Bedeutung für mich. Also es hat, ohne die Platte wäre ich jetzt ganz woanders wahrscheinlich. Vielleicht,
ja. Wo wärst du denn dann?
Ach, ich wäre wahrscheinlich irgendwas Jurist oder Mediziner oder Chemiker oder irgendwas Lehrer, irgendwas anderes. Ich bin auch so ein bisschen dahin gerutscht zum Musikmachen. Ich bin gar nicht so, ich weiß das noch damals in der Zeit, als ich die Platte gekauft habe, da war ich so 14 oder so, 14, 15. Da war für mich noch gar nicht klar, dass ich das irgendwann mal die ganze Zeit mache. Und auch schon zu Schulzeiten, Abiturzeiten, da war das für mich immer noch, als alle anderen um mich rum, da haben ja schon, da haben alle Musik gemacht, da haben eine Funkband gehabt und eine Punkband und alles mögliche in Bergedorf, das war ziemlich quirlig da. Und da gab es viele schon, die gesagt haben, ich mache jetzt noch meine Schule zu Ende für meine Eltern und dann gehe ab ins Studio und dann mache ich nur noch Musik oder dann spiele ich nur noch Gitarre oder sowas. Und ich war sehr unsicher und am Zweifeln. Für mich war es, ich hab ja gar kein Instrument gespielt. Und
jetzt, du bist viel zu schnell. Also es ist toll, wie du erzählst, aber da gehen wir jetzt ja, du kürzt ja all das ab, wofür wir so viel Zeit haben.
Okay.
Können wir da noch mal hin?
Gerne.
Wir gehen nach Bergedorf. Mhm. Du bist ein Sommerkind.
Ja, ein Weltmeisterkind.
Ja, wie was?
Jahrgang 74.
Ach so.
Ist Deutschland Weltmeister.
Ja, boah.
Du wolltest doch jetzt diese
Geschichte. Du willst doch so. Ja gut, dann will ich aber auch ständig solche Pointen haben. So, du hast dich in einem Interview selbst mal ein typisches Kind der deutschen Mittelschicht genannt. Was ist denn davon zu halten?
Ja, bürgerlich halt. Also uns ging es im Westen einfach gut in Bergedorf. Das war Speckgürtel von Hamburg. Wir hatten die S21. Da konnte ich für 2,10 Mark nach Hamburg fahren. Das hat man da so gesagt in Bergedorf.
Wie lange dauerte das?
Ach, so eine halbe Stunde ungefähr. Da war man dann, ist man in Bergedorf eingestiegen, dann über Nettelnburg, Tiefstark, Rotenburgsort, Berliner Tor und dann Hauptbahnhof und dann ist man da zum Jungfernstieg.
Und was hat man dann da gemacht?
Da ist man Skateboard gefahren, da hat man sich ein T-Shirt gekauft, da ist man abgezogen worden.
Langsam. Was stand auf dem T-Shirt?
Wahrscheinlich irgendwas Skateboard-mäßiges, wie Santa Cruz oder sowas, oder Slimeballs.
Bist du in den Boberger Dünen? Wie schlecht.
Kennst du Norquart?
Nein.
Das ist so ein Interviewer, der macht immer Interviews mit Rappern, mit ganz vielen Rappern, und der bringt denen immer irgendwas mit, irgendwie eine He-Man-Figur oder eine alte Kassette oder eine 7-Inch-Platte, und die drehen durch. Für die ist das immer, woher weißt du das? Und das habe ich 20 Jahre lang gesucht, diese Single. Mhm. Das ist mein erster, bei Jay-Z, mein erster Rap auf Vinyl oder sowas. Und habe ich mich eben gerade so ein bisschen mit Boberger Dünen.
Ja, ich habe die Halfpipe da gebaut.
Ja. Du hast die da gebaut?
Ja. Als Konkurrenz zum Grünen
Zentrum.
Ja. Gut, ne? Also das sind jetzt, also in 21 Jahren hörbar, die am schlechtesten vorgetragenen Insider-Informationen, die ich jemals vorgetragen habe, weil ich habe sie erst kurz vor der Sendung bekommen. Normalerweise frage ich auch andere Leute nicht aus, aber in dem Fall hatte ich Kontakt zu jemandem, mit dem du früher geskatet bist, Sorgenboy.
Okay, wer ist Sorgenboy?
Sein richtiger Name ist nicht so bekannt, oder er möchte unter diesem Pseudonym weiter sein. Mhm. Alexander, sagt dir das was? Den Nachnamen sage ich dir nachher.
Okay, ja, ich glaube, ich weiß.
Mhm. Also. Weil den habe ich dann, der sagte dann, okay, dann telefonieren wir nachher nach der Aufzeichnung. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir nicht irgendetwas sagen, was ich nicht über ihn wissen kann?
Ja,
was indiskret ist. Also. Und dann hat er geschrieben, ja, du kannst fragen, ob er da und da geskatet ist. Und habe ich gedacht, okay, das trage ich mal ganz lässig vor. Ist nicht gelungen.
Aber ich fand's überraschend, dass ich jetzt über Slimeballs und Santa Cruz spreche und über die Halfpipe in den Boberger Dünen. Weil das genau auch in die Zeit passte als mit der Platte. Also das war genau die Zeit auch, in dem wir irgendwie mit dem Bus irgendwo stundenlang die gesucht haben in den Dünen. Und dann irgendwann war sie vor uns und keiner da. Und dann lag da aber eine Kette drüber, weil denen das gehörte, die Halfpipe gehörte, die waren gerade nicht da und haben das abgeschlossen.
Nein.
Konnte es quasi nicht fahren. Und dann war es so. Aber wir waren
häufiger. Ihr habt irgendeine Lösung gefunden. Ihr habt da dann drüber gesprungen. Nee, das geht natürlich nicht. Wenn man runterfällt, kann man nicht sprechen. Nee. Okay, und abgezogen worden war das andere Wort am Jungfernstieg.
Nee, das war dann in Eppendorf, in Kellinghusenstraße. Da hatte ich dann eine heftige, so eine goldene Starterjacke, so eine orangene Starterjacke, Gators, Florida Gators, super auffällig. Und da war ich unter so einer Eisenbahnunterführung, da kamen so vier Typen an, die waren so 2 Jahre älter als ich. und sagen, ey, gib Jacke.
Ach, scheiße.
Und dann hab ich, oh Gott, fuck, ich muss. Und dann habe ich den einen krass weggeschubst und bin weggerannt.
Also, hast du geschafft?
Ja, ich habe die Jacke behalten. Die habe ich heute noch, die Jacke. Oder habe ich die noch? Ich weiß gar nicht. Aber ich habe die in vielen Umzugskisten habe ich die mitgeschleppt.
Aber da gehört was zu. Also wenn das vier sind, selbst wenn das zwei sind, dann bist du ein sehr schneller Typ gewesen.
Die Jacke war unglaublich wichtig.
Ja, na gut, okay, cool. Wir sind im Grunde schon beim nächsten Song. Und lernen damit auch, und das wollte ich ja, deine Familie ein bisschen besser kennen. Also deine Mutter, keine Ahnung, von deinem Vater weiß ich immerhin, dass er Maschinenbauingenieur war.
Meine Mutter war Hausfrau, die hat sich um uns gekümmert.
Und also auch Frauen, Mütter, die keine Hausfrauen sind, kümmern sich um ihre Kinder.
Das stimmt natürlich, das ist auch ein...
Dein Vater, er war Kölner,
genau,
katholischer Kölner, und du hast das Maria in deinem Namen ihm zu verdanken. Ja. Du hast vorhin gesagt, deine Eltern hätten dich Philipp.
Nee,
Philipp genannt.
Das ist genau das Ding. Kein Bock auf diese Diskussion. Ich habe eine Zeit lang das versucht durchzusetzen,
dass ich
heiße eigentlich Philipp. Philipp. Und alle sagen es falsch. Und ich habe es einfach irgendwann aufgegeben und gesagt, ja, ich heiße Philipp.
Aber du wirst doch geschrieben wie alle anderen auch. Wieso glaubst du denn dann, dass du Philipp heißt?
Nächstes Thema.
Nee.
Okay. Also es wird so im norddeutschen Bereich. Also viele ältere Lehrer haben mich auch tatsächlich korrekt so genannt. Also die haben Philipp gesagt. Und in Hamburg hat man das so gesagt. Das hieß nicht Philipp, sondern Philipp. Und das wurde so argumentiert, mein Hauptargument damals, als ich das noch vehement durchgesetzt habe, war, dass man zum Beispiel auch Philharmonie oder Philosophie sagt.
Naja, ist nicht verkehrt.
Klar. Und dann sagen die Leute, ist mir doch egal. Also, ja, aber...
Das ist völlig, also ich meine, es wird genauso geschrieben, du hast absolut recht.
So. Und wenn man das mit Doppel-L schreibt, dann sagt man Philipp. Und eigentlich ist es auch
total.
Im Englischen sagt man natürlich Philipp auch. Und
Hier sind wir nicht in England, hier sind wir in Deutschland. Da wird man ja wohl nochmal Philipp sagen können und man kann umdenken. Und wenn wir es schaffen, ab jetzt, alle Männer und Jungs oder männlich gelesene Menschen, die Philipp heißen, auch Philipp nennen.
Ja gut, viele werden auch sagen, Philipp? Nee, ich heiße Philipp. Also... Ich habe auch Philipps kennengelernt.
Also unsere Zeit ist jetzt rum. Es war wahnsinnig schön, mit dir über Musik zu sprechen. Eigentlich wollte ich ganz anders in das Gespräch einsteigen. Aber das machen wir, das erzähle ich dir.
Wir springen einfach.
Wir springen hin und her. Und lernen jetzt eine Schwester kennen musikalisch.
Ja.
Philipp, wie heißt sie?
Stefanie.
Stefanie. Gut. Und sie ist... Ist das deine Halbschwester, die 10 Jahre älter ist, oder ist es eine andere Schwester?
Genau.
Nee, ist es die. Okay.
Genau. Ja.
Und
wir haben die gleiche Mutter.
Und sie scheint ja offenbar auch ein ähnliches Talent zu haben.
Ja, das war ja viel früher. Also diese Nummer, die habe ich auch Ewigkeit nicht mehr gehört. Dann tauchte sie tatsächlich auch im Internet auf. Und das war damals, da war ich, ich glaube, da war ich 8 oder 9, sowas. Das war so Anfang der 80er. 81, 82, da gab es die Sendung Formel 1.
Ja.
Und die war relativ beliebt, die kannte ich, also habe ich auch wahrgenommen in dem Alter. Und meine Schwester hat damals Norbert Masch gekannt. Der hatte bei Warner Chappell, später hatte der einen Verlag, und der hat dann mit Tim Renner zusammen Songs geschrieben und auch so Bands sich ausgedacht, so wie heutzutage Santiano oder sowas die haben Kontakte zu Formel 1 und dann konnte man da performen und gucken, ob das was wird oder nicht in den Charts. Und dann haben die eine Band quasi generiert oder sich gecastet. Ja, es war eigentlich eine gecastete Band mit einem Keyboarder und einer Sängerin. Und das war meine Schwester mit dem Keyboarder und die hießen Partner 1. Und das ist
wie von so einer Krankenkasse, so eine Werbeaktion.
So, und das war dann auch ein Flop, aber für mich war das was Besonderes. Meine Schwester war im Fernsehen.
Natürlich.
Ich saß mit meinem Opa und meiner Mutter und saßen wir vorm Fernseher und haben meine Schwester im Fernsehen gesehen. Das fand ich beeindruckend. vielleicht hat das auch so dazu beigetragen, dass ich irgendwie dann das auch ernst genommen habe, was ich jetzt mache.
Philipp Grütering, der seine Schwester gar nicht gefragt hat, ob er das spielen darf, ist hier zu Gast. Sie kennen ihn möglicherweise auch als Cryptic Joe.
Richtig ausgesprochen?
Was könnte ich daran jetzt falsch machen? Kryptik, Joe Kryptik. Oder als Sänger und oder Songschreiber von Deichkind. Lass uns das mal ganz kurz klären, wie viele ihr da momentan seid. Also du hast mal irgendwann über Deichkind gesagt, sowieso ihr seid ein Kollektiv. Nun ist die Urbesetzung schon längst nicht mehr da. Da bist irgendwie du. Du bist das, was übrig geblieben ist und hast dich mit 9 Leuten zusammengetan. Aber ihr seid noch zu dritt oder zu zweit?
Genau, wir sind zu dritt. Also okay. wir haben auch lange darüber gesprochen, wer jetzt eigentlich die Band ist. Und wir mussten da mal so ein bisschen Ruhe reinbringen und Ordnung. Und haben einfach auch so für unser Umfeld auch, weil da viel kreatives Potenzial um uns rum ist und so mit Kostümen und Bühnenbild und Fotografie und Grafikdesign und dem ganzen Kram, dass wir gesagt, wir müssen mal irgendwie jetzt einen Kern haben und sagen, das ist jetzt die Band und die treffen auch die Entscheidung. Also auch wenn irgendwas gemacht wird, dann sagen wir, so wollen wir das machen. Das ist Auseinandersetzung genug, aber es ist schon mal so ein Kern, der dann rausgeht und sagt, so, da gehen wir jetzt lang. Und genau, das ist DJ Phono, Henning Besser, Porky, Sebastian Dürre und Cryptic Joe, Philipp Maria Grütering.
Und ich habe ja eben schon angedeutet, ich wollte eigentlich ganz anders ins Gespräch. Ich wollte mit dir über deine über Schlafangewohnheiten sprechen, weil ihr im Speziellen, ihr habt mich schon so ein bisschen um den Schlaf gebracht. Denn ich habe mich im Vorfeld mit euren Songs und euren Videos beschäftigt. Und Deichkind ist für mich persönlich immer unterm Radar geflogen. Ich kenne 3-4 Songs, die ich auch gut finde, aber ich habe mich mit euch als Band nie beschäftigt und ich habe vor allen Dingen nie die Videos geguckt. Und das ist eine Sache, bei der ich, wo ich so sage, Gott sei Dank, mal wieder darf ich so eine Sendung wie diese hier machen und will mich dann auch allumfassend dann mit dem Thema, mit dem Menschen beschäftigen. Das ist ja, ich weiß, dass jetzt ungefähr 75% aller Zuhörerinnen und Zuhörer sich so an den Kopf greifen und sagen, oh Gott, ist das peinlich, dass sie das auch noch sagt, weil wir alle wissen ja, wie es ist. Aber wenn Sie zu diesen restlichen 20% oder 25% gehören, möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen, schauen Sie sich die Deichkind-Videos an. Das sind Kunstwerke und ich habe mir das gestern so sehr gegeben, dass ich die ganze Nacht davon geträumt habe. Und zwar war das wirklich so. Es war so durcheinander, es war wie ein ganz großer Raum mit ganz vielen Fotos und Bildern und dann ist da eine Windmaschine reingekommen und hat alles durcheinander gewirbelt. So in etwa toll. Kannst du dir meine Nacht vorstellen.
Ja, ja, das ist toll, das ist auch mal ein Erlebnis.
Ja.
Toll, das ist ja richtig Lobhudelei.
Es ist aber so.
Es ist so wie, ich habe auch so häufig Filme, die viele Leute in meinem Freundeskreis kennen oder Serien, zum Beispiel Game of Thrones oder sowas. Das habe ich nie geguckt. Und wenn ich das jemandem sage, ich habe das noch nie geguckt und meint so, oh, wie gut hast du das, dass du das noch nicht gesehen hast. Du kannst dir das jetzt nochmal reinziehen und genau das erleben, was ich erlebt habe.
Das stimmt. Also ich habe auch nicht Game of Thrones geguckt. Hast du es inzwischen geguckt?
Nee, ich habe es auch nicht. Das ist nicht mein Genre.
Meins auch nicht. Und dann sagen dann Leute, aber muss man ja trotzdem. Wie heißt denn diese grandiose britische Serie, bei der ich mich auch echt lange geweigert habe und dann habe ich sie wirklich verschlungen?
The Office? Little Britain?
Nein, nicht gar nicht Comedy, sondern
Downton Abbey.
Ja, Downton Abbey. Genau. Alle so.
Fand ich gut.
Ich auch, aber ich bin erst ganz spät drauf gekommen. Und es ist eigentlich, würde ich auch immer sagen, ist nicht mein Genre. Ich bin immer sehr gegenwartsbezogen.
Ich bin auch, was zum Beispiel so Musikkonsum betrifft oder überhaupt so wie nennt man das, Kulturkonsum. Ich bin da immer sehr kryptisch und weird. Also ich bin auch nicht so, dass ich von De La Soul zum Beispiel, bin ich totaler Fan von der Platte gewesen. Aber als die ein neues Album rausgebracht haben, da waren die für mich schon wieder weg auf eine Art. Also ich habe das dann später gehört, aber ich bin nie jemand, der sagt, ah, das ist jetzt gerade neu rausgekommen, da warte ich vor dem Plattenladen, bis ich die Platte kaufen kann, sondern da war ich fast eher, ah, die können jetzt was falsch machen und ich höre lieber die alte Platte weiter. Und so ist es ein bisschen so auch mein so habe ich dann auch Kultur konsumiert eigentlich auch die Jahrzehnte.
Ja, interessant, dass ihr selbst da ganz anders vorgeht, denn das, was ich als neue, ich will jetzt gar nicht Fan sagen, aber doch als neue, extrem begeisterte Beobachterin eurer Arbeit, so will ich es ganz hölzern formulieren. Denn auch die Texte, herrje, wirklich, was ist mir denn da bis jetzt entgangen? Ich finde diese Texte so klug und lustig und lakonisch und treffend und pointiert, dass ich denke, also was gibt es denn da noch so alles zu entdecken?
Ja, da muss ich aber sagen, dass wir das auch tatsächlich im Team machen. Also ich habe das auch eben im Trailer nochmal gehört, dass da fiel Leider Geil und Philipp Grütering in einem Satz. Und ich muss dazu sagen, dass ich bin zwar derjenige, der so die Initialzündung bringt und Dinge anstößt und eigentlich eher das weiße Blatt füllt und erstmal Skizzen macht. Und dann brauche ich aber unbedingt Leute um mich rum, die mit mir zusammen einen Song zu Ende machen oder ein Album zu Ende machen. Da bin ich wie hat ein Freund das genannt? Er hat mich Fla genannt. Frightened Little Artist. Und der sich immer so, ah, nee, ich bin nicht gut und ich kann das alles nicht so richtig. Und also eher so ein ängstlicher Typ. Und da schreiben wir wirklich, Porky ist ein sehr witziger Typ. Dann schreibe ich sehr gerne mit Gerion Klug zusammen, der mich irgendwann mal angerufen hat und gesagt hat, ihr müsst mal einen Song machen, der heißt Leider Geil. Mhm. Also deswegen.
Das finde ich ja schon wieder super, auch, dass du dich da gar nicht mit fremden Federn schmückst. Musst du auch gar nicht. Also ich glaube, also auch euer kollektiver Output, ich mache da gar keine Abstriche, genau. Aber es spricht für dich, dass du das nochmal klarstellst. Ich finde es interessant, dass du normalerweise in Interviews, das machst du immer, du wirst gefragt und du antwortest immer im Plural. Ich habe dich eigentlich, was auf die Arbeit bezogen ist, nie sagen hören. Ja, das habe ich so, ne? Sondern du sagst immer automatisch wir. Also
mein Therapeut hat mir geraten, doch auch manchmal in Ich-Form zu antworten.
Gut, dann trainieren wir das jetzt. Musik. Vorher noch die Frage. Wie schläfst du denn?
Ganz gut. Seit ein paar Jahren wache ich manchmal nachts auf und dann stehe ich auf und schreibe was und leg mich wieder hin.
Das erwartet man ja auch von euch kreativen Künstlern.
Vielleicht.
Was schreibst du denn dann? Ein Einkaufszettel?
Meistens, also die Sachen, die wirklich auf Platte kommen, sind eigentlich meistens vormittags geschrieben und morgens tatsächlich. Also nicht in der Nacht. Das ist eigentlich so rumgedudel.
Surfe. Und hast du einen wiederkehrenden Traum?
Nein. Also kann ich jetzt nicht sagen.
Und hast du auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du wach wirst, so gegen 6 oder 6:30 oder 7 und dann nochmal einschläfst, dass du dann blöde Träume hast?
Nein. Wie kommst du eigentlich auf das Thema Schlafen gerade? Das wundert mich.
Weil ich so eigentlich unser Gespräch beginnen wollte, so. Weil ihr mich die Nacht gekostet habt ganzen, wie so ein Stroboskop mit all den Eindrücken, die ich mir da gestern reingehauen habe und gar nicht aufhören konnte. Das war, als wenn ich 12 Tüten Chips hintereinander gegessen hätte. Oh, also das war so toll. Mir ist nicht schlecht geworden davon, aber ich habe schlecht geschlafen. So, Musik, pass auf. Es ist dir unangenehm, über das Schlafen zu sprechen?
Nein, es ist ein bisschen.
Schlafbarust.
Das Thema, das ist bei mir nichts Besonderes. Ich schlafe gesund und bei mir ist es so, dass ich wirklich ich arbeite kreativ eher vormittags. Mhm. Nachmittags werde ich immer lamer und um 20 Uhr, also wir haben ja auch Familie und wir haben ja auch noch andere Sachen. Also
drei Kinder, euch fallen schon auch noch andere Sachen ein,
die ihr macht. Die wir machen müssen, Armbrot und sowas, was ja auch so Thema ist. Und dann eigentlich danach, wenn die Kinder im Bett sind, dann mache ich nichts mehr. Das ist wirklich ganz, also das genieße ich auch. Dann wirklich einfach wirklich sich hinsetzen, irgendwas lesen, gucken, irgendwie einfach nur noch nichts machen und dann schlafe ich irgendwann ein. So, nächstes Lied.
Du hast Cryptic Joe mitgebracht und lass uns auch einfach für einen Moment von dir in der dritten Person sprechen.
Ja.
Oder ist das auch eine andere Person?
Nee, witzigerweise wenn ich Raps für Cryptic Joe schreibe, dann ist das immer, er macht dies und das. Also ich spreche dann in dritter Person.
Ja, ja. Und gefällt dir das?
Ja, das finde ich witzig. Das ist immer, das ist wie so ein Avatar. Man kann dann einfach, der kann dann einfach so sein, wie er ist, und das bin nicht ich.
Und wie ist der, wenn er nicht du sein muss?
Der ist weird, der ist seltsam, der ist.
Woran machst du das fest?
Der schreibt zusammenhangslose Texte, die eher repräsentieren und der repräsentiert auf eine keine große Ego-Schiene fährt. Also es ist einer, der repräsentiert und sich trotzdem runterhält. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
Was würde dein Therapeut sagen?
Ich müsste mich noch mehr damit beschäftigen, tatsächlich.
Ja, also dann hast du schon mal so einen Avatar, jetzt hast du so eine Figur.
Mhm.
Und jetzt stell mal vor, durch künstliche Intelligenz kriegt die echt nochmal so richtig Bums und einen Herzschlag und
Welchen
so.
Welchen Song hast du denn da überhaupt?
Shadowboxing.
Ah, okay.
Also, weißt du gar nicht mehr, ne? Vielleicht hat Cryptic diese Liste hier geschrieben.
Nee, ich weiß, ich habe dahinter, glaube ich, in Klammern Cryptic Joe geschrieben.
Mhm.
Das ist einfach eine, also den Wu-Tang Clan, lief ja auch parallel zu De La Soul, haben die auch ihr erstes Album veröffentlicht. Und das habe ich damals noch gar nicht, das habe ich gehört, fand ich auch gut, aber das habe ich nicht so abgefeiert wie andere in meinem Umfeld, die gesagt haben, ey, Wu-Tang Clan, mindblowing, das ist das Allerderbste, was es gibt. Und das war immer so, nee, ich finde De La Soul gut und ich finde Tribe Called Quest gut. Wu-Tang ist auch cool, aber, und die habe ich dann aber auch jetzt wieder entdeckt, und das ist einfach, die sind einfach unglaublich gut gealtert. Und also Shadowboxing zum Beispiel, das ist einfach ein absoluter Golden Era Classic. Also das kann man gar nicht sagen.
Also hören wir jetzt Wu.
Ja.
Und was hat jetzt Cryptic Joe damit zu tun?
Weil der ungefähr so klingen möchte wie der Wu-Tang Clan.
Fuck that. Special technique of shadowboxing.
I breaks it down to the bone gristle. Ill speaking, scud missile, heat seeking. Johnny Blazing, nightmares like Wes Craven. Niggas gunning, my third eye seen it coming before it happened. You know about them fucking statin kids, they smashing everything, huh? In any shape, form, or fashion. Now everybody talking about they blasting. Is you busting still or is you flashing? Talking out your asshole. You should have learned.
Philipp Grütering von Deichkind ist heute hier. Kann das sein, dass du auch fast mal Pilot geworden wärst?
Nein. Das war mal ein Berufswunsch von mir, aber das habe ich irgendwann vergessen.
Man munkelt, ja. Du könntest heute kaum noch Kettenkarussell fahren, stimmt das?
Das stimmt, weißt du das? Ich war letztes Jahr, war ich mit Porky und unseren Kindern waren im Hansapark, und das Erste, was da war, war ein riesengroßes Kettenkarussell. Dann habe ich gesagt, kommt Jungs, wir gehen jetzt einmal ins Kettenkarussell. Und ich habe gedacht, ich sterbe. Es war ein so unglaublich unangenehmes Gefühl, das ich seit Jahren nicht mehr gehabt habe. Ich habe gesagt, ich springe hier jetzt raus aus dem Ding. Egal, ob ich mir was breche.
Cryptic Joe hätte es gemacht, aber du hast es Gott sei Dank nicht gemacht.
Er wäre an der Kette hochgeklettert und hätte sich auf das Kettenkarussell draufgestellt. Er wäre irgendwie rausgekommen.
Was warst du denn für ein Junge?
Ich war eigentlich ein fröhlicher, ruhiger Junge, der am Computer gesessen hat und Games gespielt hat und Kassetten gehört hat und aus dem Fenster geträumt hat.
Was hast du denn gesehen, wenn du aus dem Fenster geguckt hast?
Ich habe den 127er gesehen. Das ist ein Bus damals gewesen, oder 135er, das weiß ich gar nicht mehr genau.
Habt ihr eine Haltestelle gegenüber gehabt? Ja, oder fuhr der?
Genau, Haltestelle gegenüber. Da war eine riesengroße Rotbuche, da hat so ein strammer Nazi gewohnt. Uns schräg
auf
gegenüber.
Dem Baum?
Ja, in Bergedorf gab es ein paar heftige Leute, die nicht untergetaucht, aber die in der Zeit auf jeden Fall unterwegs waren. Und dann später auch NPD und so.
Ja, ja.
Und so.
Also vor deinem Fenster war diese Rotbuche und dahinter war die Haltestelle und in dem Haus war der Nazi.
Ja, das habe ich aber, das habe ich aber auch erst viel später erfahren, dass das ein strammer Nazi war.
An der Haltestelle, ich habe nämlich auch mal, ich habe mein Kinderzimmer auch an der Haltestelle gehabt, von der 6, Straßenbahn Hannover, ist es eigentlich immer laut. Die Leute stehen da nämlich und unterhalten sich. Die hatten ja damals noch nicht diese Handys, auf die sie die ganze Zeit starren, sondern Menschen haben, sind miteinander oft ins Gespräch gekommen oder standen da. Erinnerst du dich daran?
Nee, ich erinnere mich vor allem jetzt gerade, wo ich da so durchgucke durch das Fenster, dass da zwei Häuser abgerissen wurden. Das weiß ich noch. Da haben wir uns richtig nach der Schule hingesetzt und haben uns Stühle vors Fenster gestellt und zugeguckt, wie ein Haus abgerissen wurde. Das war unglaublich gut.
Es gibt auch ein Video, in dem ist es Porky, der sitzt da wie Miley Cyrus auf der Abrissbirne. Mhm. aber er hat was an.
Ja. Ja. Nee, das ist das Bo, ist das der da auf der Abrissbirne.
Ah, okay. Ist. Ich kannte das ja in meinem Überkonsum gestern, ist alles durcheinander geflogen. Ja,
nee, das Bo ist auch zum Beispiel einer, mit dem ich sehr, sehr gute Zeiten hatte. Von 5 Sterne Deluxe und der Tobi und das Bo, das war auch für mich. Es gab ja damals diese Hamburger Hip-Hop-Szene, wo viele Bands, die Brote, die Beginner, Dynamite Deluxe und so weiter und auch Bo, der war bei 5 Sterne Deluxe und ich war totaler Fan und irgendwann haben wir uns so angefreundet und haben auch viel gute Zeit im Studio verbracht und wahnsinnig viel gelacht über Zeilen und das ist ein unglaublich wortgewandter Typ, also den das war wirklich toll mit dem zu schreiben.
Warum glaubst du, gab es so diese künstlerischen Parzellen? Es gab ja auch in Frankfurt am Main gab es auch so ein Nest, wenn man so will, und eben auch in Hamburg sehr, sehr konzentriert. Und warum sind das in der Regel zu 98% Männer oder Jungs? Was denkst du?
Ich weiß nicht, das hat sich einfach, man war einfach mit der Musik beschäftigt und hat sich dann nicht, man hat nicht darüber nachgedacht zu sagen, wir wollen das jetzt equal haben. Oder
nein, gar nicht. Ja, genau. Gar nicht, weil man drüber nachdenkt, sondern weil es sich natürlich so ergibt. Es scheint sich nicht natürlich so zu ergeben, dass sich das mischt.
Ja, man hat dann mal eine Sängerin gehabt oder sowas. Aber es gab dann, in Bergedorf gab es zum Beispiel, da war ich gefühlt der Einzige, der gerappt hat. Und da gab es dann, geschweige denn einen zweiten und dritten, da war ich, als Malte und Buddy dann auf mich zugekommen sind und das war für mich so, boah, cool, da waren zwei, die machen das auch und genauso, wie ich das machen will. Und weit und breit, also es gab kein Mädchen, was sich für Rap interessiert hat, geschweige denn das selber gemacht hat. Also es war ja sehr nerdig, überhaupt diese Musik zu hören. Das war ja, also meine Schwester zum Beispiel oder der Freundeskreis meiner Schwester, die haben Pop gehört und was im Radio lief.
Und ja auch gemacht. Also insofern ein gutes, positives Gegenbeispiel entkräftet gerade meinen Einwand. Aber nichtsdestotrotz, also es ist auffallend, dass bestimmte, also auch Blumenfeld, Tokotronic, Janila, es ist alles so, es ist super, es ist kreativ, es macht Spaß, es sind kluge Leute, tolle Texte, gar keine Kritik, gar nicht. Nur immer wieder finde ich auffällig, dass sich das einfach nicht mischt. Ja. Interessant.
Nee, ich glaube auch, dass das jetzt nicht, dass man das wahrscheinlich auch nicht so auf Biegen und Brechen jetzt zusammenkriegt. Also es gibt ja viele Momente, wo wir auch drüber nachdenken und sagen, okay, wir haben jetzt eine Release-Party und dann brauchen wir einen DJ. Komm, wir machen das jetzt mal.
Ich verstehe, ja. was du sagen willst und ich finde einfach, darüber nachzudenken, sich dafür zu sensibilisieren, es soll gar nicht über so eine Quote, über eine Frauenquote gehen. Ne? Also davor steht der viel harmlosere Gedanke, dass sich das offenbar nicht automatisch, ohne dass man drüber nachdenkt, dass man nachmisst, mischt.
Also ich finde Quote ja eigentlich gut, also ich befürworte das, also auch in der Politik und in der Wirtschaft. Aber es ist natürlich auch jetzt nicht so einfach zu sagen, wir führen jetzt eine Quote ein und dann ist alles gut. Also das ist auch ein gesellschaftlicher Akt.
Ja, und gerade beim Musik machen, du musst auch eine Chemie haben miteinander, das kannst du ja nicht verordnen. Also ich bin auch wie du.
Also zumindest erstmal ein Bewusstsein dafür und sagen, man ist super, offen dafür und sagt, das mit im Kopf zu haben, so wie gendern. Ja. Dass du sagst, ich weiß, warum man das macht und dass das wichtig ist und dass man dass es eben die Gesellschaft weiterbringt. Und ich versuch's, ist aber auch nicht von heute auf morgen gemacht.
Nein, keinesfalls. Portland 2 hast du mitgebracht. Mac DeMarco.
Ja, den habe ich jetzt gerade entdeckt. tatsächlich. Ich habe das dazu geschrieben zu meiner Gitarrenkarriere, die ich mit Anfang 30 begonnen habe. Da habe ich nämlich angefangen, Gitarre zu spielen. So, und dann hatte ich auch viel Zeit und habe ganz wahnsinnig viel, bin durch die Wohnung hin und her gerannt und habe immer nur Akkorde geschrappelt. Und habe dann angefangen, mal Sachen aufzunehmen und habe gemerkt, das geht mir total leicht von der Hand. Also ich war irgendwie eingespielt, ich konnte einfach irgendwelche Chord Progressions machen und dann habe ich was darüber gespielt und dann habe ich so ein bisschen mumbelig was darüber gesungen.
Was ist mumbelig?
Also singen ohne Text.
Oh.
Also so wie, wenn du erstmal keinen Text hast und dann
ja,
aber... Da hieß zum Beispiel, ein Song hieß Meinen for Beeren.
Das ist toll. Das ist toll. Das ist dieser, wie heißt das, Fließtext, ne? In der Werbung auch so.
Lorem,
genau, Ipsum. Gut.
Und das Projekt ist sozusagen gescheitert, weil
mangels, keiner verstanden.
Weil es genau kein Text hat. Ich habe es nie veröffentlicht und das ist einfach. Aber ich bin erstaunt, wenn ich das jetzt heute höre, wie das klingt, was das ist. Das ist echt toll. Also es ist genau. Und Mac DeMarco, den habe ich tatsächlich jetzt gerade entdeckt. Komm, wir spielen es jetzt.
Hörbar Brust.
Monchi. Jochen Distelmeier, Afrop. Max Gruber, aka Drangsal. Also das sind schon mal ein paar Musiker, die Sie sich auch anhören können als Podcast im Archiv der Hörbar Brust. Aber Sie finden da auch Christian Ulmen, Daniel Zillmann, Curse, Uschi Brüning, Eva Karl Faltermeier, Dirk von Lozo, Dani Levi, Keschrau Beros, Melika Furutan, Adele Neuhauser, Caroline Kebekus und einige andere. Mein Gast heute ist Philipp Grütering, also known as Cryptic Joe. Er ist Rapper von Deichkind, einer der zwei Deichkind-Rapper. Ja, so?
Genau. Im aktuellen Repertoire.
Ja.
Es könnte sich ändern.
Gut. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber irgendwie sind wir mit einem kleinen gefalteten Papierbötchen wieder abgekommen von den Ursprüngen von deinen Eltern, von deinem Vater nämlich, der als katholischer Kölner schon darauf geachtet hat, dass du auf eine katholische Schule gehst, weiß ich nicht, oder war das Zufall?
Das war absoluter Zufall. Also mein Vater hat eigentlich so Anfang der 70er angefangen, das alles von sich abzustreifen, zu sagen, ich bin Atheist, obwohl er nie aus der Kirche ausgetreten ist. Das war sehr abstrakt auch, muss ich sagen. Also er hat sich wahrscheinlich nicht getraut, oder? Und meine Grundschule war die katholische Grundschule Bergedorf und das war einfach die nächste Schule von meinem Wohnort.
Du warst vorher in so einem alternativen Kinderladen.
Ein Kinderladen, was, ne? Das war genau das Gegenteil. Das war so ein Psychologen, die einen Kinderladen in Bergedorf aufgemacht haben. Und da war das war anti-autoritär war das. Das war quasi das Gegenteil von Kirche.
Erinnerst du dich
an diese Zeit? Linksgrün versifft.
Ja, genau. Erinnerst du dich an diese Zeit oder ist das zu früh?
Das ist sehr früh. Da war ich erinnere mich an ein paar Situationen, aber das war wirklich, da war ich, genau, vor der Schule war das.
Du hast vorhin schon angedeutet, dass du während der Schulzeit gemerkt hast, du willst Musik machen, das war wie so ein Flirt, das war noch keine Beziehung, so stelle ich es mir vor, immer ein Stück näher an dich herangekommen, da war so ein großes Interesse dran, auch ein großes Interesse daran, an so Musikern wie David Bowie natürlich. Und dann bekommst du vom Freund deiner Schwester einen Drumcomputer geschenkt.
Na, ich habe, glaube ich, so mit 13 ungefähr, habe ich mich auch schon so für so Funkmusik, da hatte ich dann irgendwie so Earth and Fire Platten und Cool and the Gang, das kam da von meiner Schwester auch, die hat sowas, oder Matt Bianco,
Das war, oh, lange nicht gehört.
Ja, ich habe das auch jetzt mal wieder gehört und ich fand es richtig gut, weil das war einfach so, das ist natürlich total so Pop, billiger Pop auf eine Art, aber ich fand es richtig gut. Also ja, gute Songs und oder Sade zum Beispiel sowas, das hat meine Schwester auch gehört. Und ich hatte einen Freund, der hat ein paar Straßen weiter gewohnt, Markus Bosch, und der hat schon Songs aufgenommen, der mit 13. Der hat wirklich so, der hat von seinem älteren Bruder und von deren Freunden hatte der so einen Synthesizer und einen Drumulator-Computer und eine Vierspur zum Aufnehmen und konnte Gitarre spielen. Das war für mich völlig okay. Ich habe da keine Ahnung. Und der hat mit mir Sachen aufgenommen. Bin ich schon mal so ein bisschen in Berührung gekommen mit
dir. Was heißt mit dir? Hast du gesungen? Also hast du gerappt?
Da gab es Rap. Das gab es in meinem Leben noch gar nicht. Also da habe ich gesungen tatsächlich so. Das war so ein.
Was hast du denn gesungen?
Ach, das war so ein Geburtstagslied auf Englisch auch. Und wir wussten, also Kauderwelsch auch so ein bisschen. Also so auf Englisch einen Geburtstagssong gesungen. Aber das existiert tatsächlich noch. Und dann war das mit dem Drumcomputer von dem Freund von meiner Schwester, das war dann auch Jahre später. Aber der ist ja leider auch schon verstorben, Andreas Herbig, der hat mir das so ein bisschen gezeigt, man kann das in echt machen. Also man ist nicht weit weg wie jemand, der im Fernsehen ist und das ist ein Traum, der weit weg ist, sondern du kannst das hier jetzt machen. Du kannst jetzt hier in den Plattenladen gehen und die Musik hören und das benutzen, das Gerät benutzen und das schreiben und du kannst alles machen, was du willst. Und da ist mir erstmal klar geworden, okay, ja, stimmt, ich kann eine Platte veröffentlichen zum Beispiel. Und das war mir vorher gar nicht richtig bewusst. Und da bin ich ihm sehr dankbar für, dass er mich da so an die Hand genommen hat.
Er war jemand, der es wissen musste. Er hat mit damals schon Größen zusammengearbeitet. Er hat auch zum Beispiel mit Udo Lindenberg zusammengearbeitet. Er hatte so ein richtiges, dann wahrscheinlich ein richtiges Studio, ne? Tonstudio.
Ja, der hatte das Boogie Park Studio mit Herbert Böhme zusammen in Hamburg. Und die haben da wirklich, ja, so Humpe war da ja auch, die hat er mit den Prinzen zusammen die aufgenommen und ich wäre so gerne Millionär. Dann hat er auch sowas wie zum Beispiel Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me. Auch, es kommt aus dem Boogie Park, auch so ein One-Hit-Wonder. Und zum Beispiel auch, weil ich ein Mädchen bin.
Lucy Electric.
Lucy Electric, genau. Da waren viele, viele Sachen sind da in dem Studio gemacht worden.
Und dann wusstest du hast ja vorhin gesagt, dass du erst mit 30 angefangen hast, Gitarre zu spielen und das zu lernen. Also hast du bis dato mit den damals technischen Möglichkeiten, wir reden von Anfang der 90er, zögerlich so Mitte der 90er.
Genau, ne?
Ja, das kann man nicht annähernd vergleichen mit dem, was jetzt alles möglich ist, was du mit einem Handy machen kannst,
ja,
ne? Mit jeder kleinen App eigentlich schon. Ja. In der Zeit wurde ziemlich viel improvisiert, aber da sind wir wieder. Das knüpft so ein bisschen an das Gespräch auch an, das wir kurz in der Sendung hatten und aber auch, als wir einen Kaffee getrunken haben, bevor wir aufgenommen haben, dass so diese Verfügbarkeit vielleicht gar nicht unbedingt immer so gut ist, dass es auch so Spaß macht zu improvisieren.
Ja,
ne?
Klar.
Also, dass du gar nicht unbedingt einer Perfektion hinterher rennen musst, sondern dass du mit den Mitteln und Möglichkeiten, die du hast, total happy bist.
Ich habe ja damals gesampled. Also ich habe damals auch bin in Plattenläden gegangen und hab so Crate-Digging betrieben, wie man das schön gesagt hat.
Was ist das?
Na, das ist einfach in Plattenläden gehen und nach Samples suchen, die deinem Geschmack entsprechend.
Crate-Digging. Was ist Crate?
Digging in the Crates.
Ja, Digging weiß ich, aber Crate, was ist Crate?
Crate ist sowas wie so Kratern oder also dass du überall, dass du
rumgraben.
Quasi rumgraben und nach Schätzen graben quasi.
Ja.
Und das war ja damals auch schon, hat man gesagt, haben Rockmusiker oder die mit Gitarren, ich weiß nicht, habe ich auch letztens so ein Interview gesehen, die gesagt haben, das ist ja gar nicht deine eigene Musik, du hast es ja geklaut quasi. Und ich habe, mein musikalisches Verständnis ist immer so, sich Inspiration zu suchen und zu finden, was man selber fühlt. Und ich glaube, ob ich jetzt das mit einer, in den 60er Jahren mit einem Bass gemacht habe und mir angehört habe, was Paul McCartney gemacht hat oder wie auch immer, da habe ich mir auch Inspiration geholt. Oder in den 90er Jahren bin ich in Plattenläden gegangen und habe Samples gesucht. Und heute hast du AI und benutzt das als Inspirationsquelle und guckst nach, wer du selber bist und wie du die Welt siehst und suchst auch nach was, wie es kein anderer sehen würde. Also ich würde meine Musik, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Nummer wie Leider geil, wenn man sich den Beat mal anhört, der ist super weird. Das ist kein, das ist jetzt, niemand würde den so machen, wie ich den da gemacht habe. Aber ich habe den in einer Situation gemacht, wo ich gerade im Stress war und ich musste irgendwas machen, ich brauchte was. Und dann ist was entstanden, was neu war. Und sowas führt auch, um mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, zu dieser Art und Weise, wie man zu Inspiration kommt, wird es auch in Zukunft geben. Also ich bin da jetzt auch kein Kulturpessimist, der sagt, oh Gott, die Zeiten früher haben Leute noch wirklich Instrumente gespielt und waren inspiriert und so. Und ich glaube, Leute holen sich immer, sind immer inspiriert vom Leben.
Und ich glaube, dass man das, was vor der Digitalisierung war, nicht annähernd vergleichen kann mit dem, was danach passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass dieses ganze, ja, aber jede Generation hat immer gesagt, dass ich glaube, dass da ein Sprung im Glas ist und dass es sonst für jede Art von Entwicklung und Neuerung immer auch eine gewisse Zeit gab, um sich daran zu gewöhnen, um das zu nutzen, um das auszureizen, wie auch immer. Und dann kam was Neues dazu und man konnte so hinterher wachsen.
Ja, sehr schnell
und,
geht das schnell.
Jetzt ist es halt wirklich dieses Bällebad. Das ist, du fliegst da rein und da sind tausend Möglichkeiten. Und ich würde es mir wünschen, aber so ganz unkritisch bist du da, glaube ich, auch nicht, wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja in dem, ach, wie heißt der Song, warte mal, es ist vom neuen Album übrigens, auf das wir natürlich noch zu sprechen kommen, obwohl ja. Du da gar nicht, du bist da ja wirklich sehr zurückhaltend.
Aber ich würde da gerne nochmal zu sagen.
Ja, darf ich den Satz noch zitieren kurz?
Ach so, merkst du selber, Kinosterben,
aber Netflix gucken, so ungefähr. Also du hast es ist natürlich viel eleganter formuliert. Merkst du so.
Oh, verdammt,
Kinosterben beklagen aber genau. Dann schön Netflix gucken. Es ist, also mal abgesehen davon, dass das ganze Leben ständig voller Widersprüche ist und niemand alles richtig machen kann oder sollte.
Nein, aber ich glaube, es wird immer eine Subkultur geben, die sich ausdrücken will. Und es gab auch in den 80ern einfach Pop, also wenn man zum Beispiel dieses Konstrukt von meiner Schwester gesehen hat, dieses Casting-Produkt, das gab es schon in den 80ern. Gab es Leute, die sagen, jetzt springen wir da drauf, jetzt machen wir das so, wie Leute das wollen und dann verdienen wir da richtig Geld mit. Und da gab es aber auch Sachen, die waren super cool und oder für Leute wichtig oder hatte eine Bedeutung. Und das, ich glaube, so Musik, die jetzt entsteht von 18-Jährigen oder so, die wird uns vielleicht erstmal gar nicht mehr so interessieren. Aber ich glaube, in dem Alter wird das so sein. Ich glaube, die Leute werden immer kreativ sein. Die werden immer sich ausdrücken wollen, auf welche Art auch immer. Und das ist für uns jetzt vielleicht erstmal, oh Gott, es gibt so viele Sachen und ich komme gar nicht mehr hinterher, wie viele Genres es gibt und dann ist das und das, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ich erwische mich auch dabei, natürlich, aber ich bin da dann doch auch Optimist.
Ja, ist ja toll, dass du sagst, es gibt immer mehr und ich denke immer, es gibt eine immer größere Passivität. Das ist eigentlich das, was ich sehe. Aber das werden wir jetzt hier nicht mal annähernd befriedigend besprechen. Also gehen wir zurück zur Musik. Gehen wir zu den White Stripes.
Ja.
We're going to be friends, hast du mitgebracht.
Ich hatte ja, bin 2005 nach Berlin gezogen.
Warum eigentlich?
Weil ich in Hamburg, ich war da so ein bisschen gelangweilt. Ich fand Berlin einfach auch eine wahnsinnig spannende Stadt. Da war wahnsinnig viel los. Da gab es damals, also ich habe mich nicht wirklich für Techno interessiert, aber das war eine quirlige Musikmetropole. Da gab es wahnsinnig viele Studios, Leute, die Musik gemacht haben und da konnte man feiern und das fand ich super spannend und billige Mieten und da war einfach mehr los. Hamburg war dann, wir hatten ja auch damals diese Hamburger Hip-Hop-Zeit hinter uns gelassen mit dem dritten Album, Aufstand im Schlafenland, da war Remy Demi drauf.
Das war gerade so 2005, 2006
genau,
und ihr habt euch richtig so freigesprengt, hat
genau,
man so
das
in
war,
Eindruck
genau,
gehabt,
war freigesprengt,
ne?
Und da passte Berlin absolut dazu, weil wir damals auch sowas wie im Rio bei Conny Opa aufgetreten sind und ich weiß nicht, ob du dich an den Laden erinnerst oder wahrscheinlich, genau. Das waren so richtige so Underground-Läden, wo wir mit Daniel Josefsson gefeiert haben und das war was Besonderes, das war eine besondere Zeit. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt in der Zeit. Und im Postbahnhof übrigens. Mhm.
was wir dann später auch nochmal, da waren wir bei einer anderen Veranstaltung von City Slang und waren nochmal im Postbahnhof und hatten das gar nicht so richtig auf dem Zettel und sind dann da rumgegangen. Und dann sind wir plötzlich an so eine Bar gekommen und haben gesagt, ey, das war...
Hier war es, unser Platz.
Hier haben wir uns kennengelernt. Und das war für uns beide so, ach, krass.
Jetzt habt ihr drei Kinder.
Jetzt haben wir drei Kinder, genau.
Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Rapper Philipp Grütering, hörbar@radio1.de, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten. Wir gehen nochmal im Schnelldurchlauf, zeichnen wir nochmal ganz kurz den Werdegang oder den Weg von Deichkind nach. Du hast, glaube ich, vorhin schon angedeutet, Ende der 90er bist du Malte und Buddy begegnet.
Ja, genau.
Das war dann die, das war dann die Gründungs-.
Genau, die sind damals, ich habe damals mit dem vorhin erwähnten Markus Brosch und Henrik Menzel zusammen ein Studio bei meinen Eltern unten im Keller gehabt, weil wir damals einen Werbesong vertont haben, also einen Werbespot vertont haben. Und da haben wir damals 20.000 Mark für gekriegt. Das hat uns auch Andreas Herbig vermittelt. Und damals waren wir Greenhorns und waren in diversen Studios und hatten Kosten von 17.000 Mark.
Scheiße.
Und dann haben wir uns 3.000 Mark haben wir dann gehabt und dann haben wir uns einen Computer und so ein Behringer Mischpult und einen Sampler besorgt und den haben wir uns unten so mit Teppichen ausgelegtes Studio. Und da kamen dann Buddy und Malte und die hatten tatsächlich ein Projekt, das hieß Deichkind. Und da hatte, und Buddy hatte richtig so eine, mit so Klarsichtfolie, Biografie und so ein Demo-Tape gemacht. Das hatte er bei sich damals gemacht mit Malte zusammen mit 3-4 Songs. Und ich war total hooked. Ich fand es wahnsinnig gut, witzig und genau mein Ding. Und habe dann am nächsten Tag gefragt, darf ich mitrappen? Und dann meinte ich, ja klar.
Ja klar. Du hast dann aber doch erstmal parallel einen solideren Weg eingeschlagen. Du hast Jura studiert, immerhin 4 Semester.
Ja.
Wenn diese Prüfung nicht ganz, du hast eine 3- irgendwie gekriegt und das hat dich gekränkt, ne?
Gut,
hast du hast viel gearbeitet, nee, wäre
nicht,
sonst.
Also nicht gekränkt. Mich hat's genervt.
Wärst du sonst dran geblieben? Hätte sonst vielleicht doch noch
einen. Also ich glaube, wenn ich diese Musik nicht gehabt hätte, dann wäre ich auf jeden Fall dran geblieben.
Ja.
Ich weiß nicht, wie weit oder ob ich das jetzt geschafft hätte oder nicht, aber ich wäre wahrscheinlich dran geblieben, denke ich. Aber ich hatte eben parallel dazu, ging das weiter und wir waren im Flow, wir haben Musik aufgenommen, wir waren immer im Studio und haben Sachen, Beats programmiert und Raps aufgenommen und haben uns, das war richtig so Competition auch im Studio. So Malte hat eine Strophe gemacht und das war richtig gut und dann musste man das toppen und
ja.
Und da war richtig Leben drin. Und dann kam irgendwann ein Angebot von einer Plattenfirma, damals von der WEA.
Das ist ja schon ein großes Label gewesen.
Großes Label. Und die haben uns einen Deal angeboten, wo wir sagten, hey, come on.
Müssen wir machen.
Das müssen wir machen.
Bitte
ziehen Sie durch, genau. Das hat ein bisschen auch was mit dem Titel zu tun. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Leute, ich glaube, ich exmatrikuliere mich jetzt mal.
Du warst auch für Chemie eingetragen. Da warst du, glaube ich, nur so ein paar Wochen. Ne?
Da war ich nur ein paar Wochen. Genau. Das war davor auch. Da war ich verwirrt irgendwie.
Deine Patentante dachte, ich hätte dich da auf die Spur gebracht.
Ja.
Wer war das denn, dass die so einen Einfluss? Ja, ich finde das toll, weil dass eine Patentante so einen Einfluss hat. Ich bin nämlich auch Patentante. Ich versuche da gerade herauszufinden, was der entscheidende Move war, dass du das für sie gemacht hast.
Also die war für mich immer eine besondere Person. Die ist aus Finnland, die ist in Finnland geboren und die war sehr gut in der Schule und die hat ich weiß gar nicht, was die studiert hat. Ich glaube Biochemie oder.
War das eine Freundin deiner Mutter oder deines Vaters?
Der Mann von ihr war ein befreundeter Ingenieur, die haben sich beruflich kennengelernt und dann haben die sich befreundet. Und meine Patentante eben, wie gesagt, als ich getauft wurde, war sie Patentante, mein Partneronkel war dann irgendwann weg, denn mit dem hatte ich dann irgendwie nichts zu tun mehr. Das ergibt sich so, sowas ja auch. Und die war, die hatte dann, die war in Holland, hat die gelebt und dann hat die auch in Mönchengladbach gewohnt und die war sehr umtriebig und die hat sehr viel gemacht. Die hatte dann so ein Institut für Blutplasma. Die hat Haufen Schotter gemacht und hat, von ihr habe ich eigentlich auch immer so zum Geburtstag immer die größeren Geschenke gekriegt als von meinen Eltern.
Mikroskope.
Sowas, so ungefähr. Und ja, und die hat gesagt, Mensch, mach doch mal Biochemie oder mach doch mal das. Und ich
das fiel dir auch leicht in der Schule,
nein,
oder?
Nein, überhaupt nicht. Null. Das überhaupt nicht. Das habe ich gedacht, dass ich so sein muss. Ich habe da auch sehr gehadert mit. Ich hatte gedacht, ich muss jetzt irgendwie was Ordentliches machen. Ich muss irgendwie jetzt hier abliefern quasi. Und hatte parallel aber das, was mir eigentlich total Spaß gemacht hat. Und ich habe eben diese ganzen Studiengänge gemacht, obwohl mich das eigentlich überhaupt nicht interessiert hat. Also ich bin da gar nicht, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun.
Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, also sorry, ich muss da jetzt raus?
Die haben da total super reagiert drauf. Also das war jetzt, das war, ich erinnere das noch heute, dass ich irgendwann so auf dem Balkon damals in der Krüsanderstraße, das haben wir Mittag gegessen und dann habe ich gesagt, Leute, ich muss das jetzt, ich mache jetzt das mit Musik. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, ich, ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht so richtig, was das ist, aber ich habe das Gefühl, da gärt was in dir oder da ist irgendwas, was dir wirklich Spaß bringt und dann mach halt, versuch das. So,
das war, ist eine tolle war Aussage,
wichtig,
ne?
War weil wichtig, ja. Da konnte ich, das hatte ich sozusagen dann aus dem Kopf auch raus. Also da hatte ich nicht dieses, oh Gott, ich muss jetzt hier was erreichen. Das kam dann nämlich eigentlich auf eine Art von selber. Also ich habe auf eine Art schon gedacht, okay, das ist jetzt hier, es geht jetzt um Geld und wir müssen das jetzt auch irgendwie investieren und Zeit investieren und dann, dass auch eine gute Platte entsteht. Aber es war nicht so, es hängt jetzt alles davon ab. Das war ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch für meinen Werdegang.
Dann gab es Album 1, Album 2, dann knüpfen wir da an, wo wir vorhin waren, dieser Bruch 2005, 2006, dass ihr euch so ein bisschen von dieser, oder das heißt sehr, sehr aus diesem Hip-Hop-Korsett befreit habt. Und eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, roch das eher so ein bisschen nach Auflösung. Ihr wolltet eigentlich aufhören und dann kam dieses Album mit Remi Demi und genau, in einer Zeit, genau, in der MySpace ja, sehr bekannt war, hattet ihr irgendwie eine Million Klicks oder so, was natürlich eine tolle Bestätigung ist.
Ja, das war eine wahnsinnig chaotische Zeit. Also ich habe mich damals auch von meiner Frau getrennt und Malte ist raus aus der Band, der hatte keinen Bock mehr auf Hamburger Hip-Hop und der fand das alles doof und Deichkind war auch auf dem absteigenden Ast. Wir haben damals den Bundesvision Song Contest, damals noch mit Stefan Raab,
Vorletzter
Platz. Es war wirklich so,
ja,
oh Gott, es ist auch jetzt alles scheißegal. Und wir hatten die Nummer Remi Demi und die war auf dem Album. Und damals hat uns auch die Plattenfirma gedroppt und wir waren off. Und das war eigentlich auch alles egal. Und
nichts
und
mehr zu verlieren.
Wir hatten nichts mehr zu verlieren. Damals waren wir bei der Booking-Agentur Buback, bei Thorsten Seif. Und der hat uns damals noch so 4, 5, 6 Auftritte gebucht in Frankfurt, Hannover.
In so Techno-Läden seid ihr aufgetreten.
Genau,
ne?
Das hat Henning, also DJ Fono, der hat das dann in der Zeit so dann in die Hand genommen und gesagt, ich bin Techno-DJ und ich mache einfach mein Set und dann machen wir einfach mit Deichkind nach oder vor meinem Set oder in den Clubs und die Kontakte, die ich habe. Und da waren wir im Cocoon in Frankfurt bei Sven Feth und also wirklich und ich hatte mit Techno gar nichts zu tun. Ich wusste auch gar nicht.
Du nimmst ja nicht mal Drogen.
Ja, genau. Ich nehme keine Drogen. Genau. Das kommt dazu. Und ich musste mich da so ein bisschen reinarbeiten. Aber ich habe das war auch ein Befreiungsschlag, weil wir uns auch verkleidet haben. Und es ging nicht mehr es muss jetzt ein Genre bedient werden. Es muss jetzt genauso klingen. Und ich muss so cool sein wie Freundeskreis oder wie andere Bands, die da in dem
Tokotronic,
das war ja Gitarrenmusik. und dieser Song, der hat uns getragen.
Ja.
Und auch die Art, wie wir damit umgegangen sind, was wir da drum rumgebaut haben, was Henning da auch gesehen hat, der hat das quasi gemanagt eigentlich auch. Das wurde dann immer mehr. Kamen immer mehr Leute und das haben wir auch so verstanden und haben gesagt, ja, okay, lass uns darauf aufbauen.
Euer damaliger Produzent Sebi ist sehr früh gestorben.
Ja.
Der war, glaube ich,
36.
Ja, Mitte 30. Ja. Du hast einen Song mitgebracht, den du ihm widmest, von Coldplay, Sparks.
Ja.
Willst du da noch was zu sagen?
Ich hätte schon Tränen in den Augen.
Ja, das ist auch sowieso ein sehr emotionaler Song, so oder so.
Genau, also Coldplay ist ja auch dann, die einen hassen es, die anderen lieben es, aber diese Parachute-Platte, die fand ich unglaublich wahnsinnig. Das war auch mit, das haben wir auch mit Andreas Herbig zusammen rauf und runter gehört. Ich hatte tatsächlich noch eine andere Nummer, weil in der Nacht, als Sebi gestorben ist, hat er mir noch eine Platte empfohlen, per Mail. Also ich habe quasi noch eine Mail aufgemacht und ich habe aber leider vergessen, wer das war. Aber trotzdem, diese Nummer, die haben wir auch zusammen total abgefeiert. Also hier Sparks von Coldplay. Und wie gesagt, ich war ja eigentlich nie auch so ein Gitarren-Emotion-Typ. Ich war immer sehr beat-driven und das muss grooven und das muss, genau, keine, da ging es nicht so um gefühlige Gefühle. Aber das fand ich unglaublich, unglaublich gut und das erinnert mich total an Sebi auch, das Lied. Ich habe witzigerweise noch eine andere Nummer, die heißt Jein von Fettes Brot, die hat er, glaube ich, gemischt oder so. Und das, da habe ich ähnliche Feelings, obwohl es eine völlig andere Stimmung hat. Das ist ja nicht eine Party-Nummer. Mhm. Aber es ist abgefahren, was Musik machen kann.
So, und dann ist da also Deichkind und ihr startet nochmal neu durch, ja. Obwohl das so eine komische Formulierung ist.
Ja, wir haben wirklich nochmal neu durchgestartet.
Es gab mehr und mehr Strukturen. Das Ganze war ja immer so ein bisschen improvisiert. Sowas hat natürlich einen Charme, aber den Charme verliert es in dem Moment, wo viele Leute zusammenkommen, Karten verkauft werden und dann fehlt ein Verlängerungskabel für den Strom oder irgend so ein Quatsch.
Absolut.
Also insofern ist so Struktur selbst in solchen, oder wenn Leute dann irgendwie einen Blick dafür haben, nicht jeder ist richtig dafür, aber manche dann doch. Und ihr habt da offenbar innerhalb eurer Crew das ganz gut aufteilen können. Und ihr seid jetzt auch wirklich ein Unternehmen, ihr seid ein Arbeitgeber geworden. Sehr durch die Öffentlichkeit, jedenfalls durch meine Öffentlichkeit, geisterte das Album 2019. Wer sagt denn das? Weil in all den Videos Lars Eidinger ja herumsprang. Also genau, dieses stimmt. Eine ist ja irre viral gegangen. Ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, das ist wahrscheinlich mitverantwortlich für diese Nacht, weil ich dachte, mit was für einer Kraft. Also dass der an beiden Enden brennt, das weiß man, aber mit wie viel Kraft er durch jede dieser Szenen gestampft, getanzt ist, das ist unglaublich.
Ach, das war bei Keine Party, genau. Im Wedding und genau. Auf dem Alexanderplatz. Und, ja, das ist ein irrer Performer, Lars.
Wahnsinn.
Der ist wirklich.
So, und dann habt ihr eine unglaublich erfolgreiche Tour gespielt und man könnte es fast Punktlandung nennen. Ich glaube, das ging so ungefähr bis März 2020 oder bis Ende Februar, oder?
Genau. März 2020 war die letzte Show in Berlin und dann Hamburg, 7. März. Und Lockdown war dann 15. März, eine Woche später. Ja, da hatten wir wirklich Glück im Unglück oder Glück gehabt, dass wir diese Tour zu Ende fahren konnten. Und wirklich auch eine erfolgreiche Tour. Das war die bestverkaufte Show ever eigentlich bei Deichkind jetzt, die Tour. Wir hatten, glaube ich, 150.000 zahlende Gäste. Wirklich toll. Das hat uns irgendwie durch die Pandemie gerettet, ganz ehrlich.
Ja, aber erstmal, ich versuche mir das vorzustellen als Band, ist ja dann wahrscheinlich, ich meine, das war für uns alle ja so unwirklich.
Ja, wirklich.
Also sowohl wirklich. Für die systemrelevant waren, die dann also Kisten ausgepackt haben und mehr gearbeitet haben als je zuvor und diesen ganzen Bums am Laufen gehalten haben.
Ja.
Und die Leute, die teilweise wirklich gegen ihren Willen so ausgestoppt wurden, aber ihr habt wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, das war so eine doppelte Legitimation, oder?
Wirklich. Wirklich. Wir waren ja, dann war Tour zu Ende und es kam Lockdown, ich glaube, Porky ist irgendwie noch nach Costa Rica in Urlaub gefahren. So, das war ja auch, okay, wir hatten das gebucht.
Ja, und, klar.
Und für uns war es erstmal erleichternd, dieses Apokalyptische, das war natürlich verrückt und oh Gott, was ist das denn jetzt? Aber es hatte auch was Reinigendes, vielleicht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es hatte was Spannendes, finde ich. Es hatte was Veränderndes. Es war so, okay, jetzt passiert irgendwas ganz Krasses. Und da hatte ich so eine innere Ruhe für mich. Ich konnte zu Hause mit meiner Familie sein und konnte da erstmal so, hatte die Tour zu Ende. Wir hatten ja sowieso dann vor, jetzt erstmal 2, 3 Wochen, dann erstmal wieder uns um andere Dinge zu kümmern. Aber das stellte sich dann schon schnell ein und da musste man schon auch auf seine Gefühle achten und wie es einem wirklich ging, fand ich dann auch schwierig, auch in der Band. Was machen wir jetzt? Was bedeutet das jetzt? Also spielen wir überhaupt irgendwann nochmal live? Gibt es das überhaupt noch so Großveranstaltungen? Ich erinnere das noch, das ist wirklich richtig. Die vorletzte Woche hatten wir noch ein Konzert in Zürich und da sind wir um 22.30 Uhr von der Bühne gegangen und um 24 Uhr war Verbot für Konzerte über 1000 Personen. War verboten worden. Da war Annemai Kantereit, ist am nächsten Tag konnten nicht mehr auftreten.
Ich weiß noch, ich habe meine Sophie-Hunger-Karten von der Volksbühne verschenkt, weil ich dachte, nee, komm, die werden sowieso nicht, das ist vorbei. Das war der letzte Tag, glaube ich, an dem es noch ging.
Und wir haben ja dann auch sowas wie Hamburg, ich weiß gar nicht, welche Halle wir da gespielt haben, eine Riesenhalle mit 10.000 Leuten da drin und das war wie verrückt. Also es war so, okay, ist das jetzt hier, was machen wir eigentlich? Wir hatten ja immer jeden Vormittag haben wir uns dann irgendwie informiert, wie das hier, was jetzt läuft und ob man das noch darf. Und wir waren immer auf dem Sprung. Oder haben wir das jetzt eine Eigenverantwortung zu sagen? Sagen wir das jetzt ab, weil das gefährlich ist für Leute? Oder wir haben dann gesagt, okay, nee, wir können das jetzt nicht. Das muss jetzt die Politik entscheiden. Das können wir jetzt nicht. Also darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht. Und dann erinnere ich mich noch, dass Porky dann irgendwann mir so einen kleinen Audioclip von Massiv, ein Rapper aus Berlin, der so eine kleine Audiobotschaft an seine Fans gemacht hat. Ja, ich habe eine Freundin, die ist Ärztin am Charité und die hat gesagt, Berlin wird am Mittwoch dicht gemacht, ihr müsst euch jetzt eindecken mit Mehl und Thunfisch und Windeln für die Babys. Und da habe ich noch gesagt, was für ein Bullshit, was für ein Quatsch, was für Verschwörungsscheiß erzählt der denn? Und es war auf eine Art, ja, also es war wie verrückt.
Mehl und Thunfisch wäre ein toller Titel für einen Podcast.
Mehl und Thunfisch ist das geisterte auch bei Twitter und dieses Duo geisterte auch.
Wirklich?
Ja, ich glaube, da gibt es auch Tracks.
Ach, schade.
Mehl und Thunfisch.
Das höre ich zum ersten Mal. Okay. So, das seid also ihr als diejenigen, die sich jetzt verausgabt haben, die aber wissen, okay, das Konto ist jetzt erstmal voll. Aber ihr seid, wie ich eben schon sagte, ein kleines Unternehmen geworden. Also ich glaube, ihr habt 2, 3 festangestellte Leute. Das ist mal das eine. Ja. Ihr seid ja auch eure eigene Plattenfirma mit dem sehr schönen Namen Sultan Günther.
Sultan Günther Music, ja.
Sultan Günther. Aber da ist ja eben auch noch diese riesengroße Blase, die fest frei für euch arbeitet.
Genau. Das war eben auch für unser Umfeld auch eine ultra schwierige Zeit, weil viele von den Leuten, die mit uns auf Tour sind, die Rigging machen und das Licht und Bühnenaufbau und da wir sind ja mit 30, 40 Leuten auf Tour, die normalerweise super gerne on the road sind und super gerne auf Tour sind und das wirklich, die lieben diesen Job, aber die arbeiten das ganze Jahr über on Tour. Also viele von denen sind dann mit Roland Kaiser und Rammstein und Kelly Family und Pet Shop Boys geht das weiter. Wenn wir unsere Tour abschließen, dann fahren die weiter auf Tour und so leben die und das endete. Und wir waren eben als Künstler, okay, wir haben jetzt hier eingefahren und können uns jetzt erstmal finanziell sozusagen sind wir erstmal cool. Was jetzt die Systemrelevanz betraf, ist nochmal eine andere Geschichte, aber bei denen war das dann wirklich, oh Gott, okay, wir müssen ja entweder die Branche wechseln oder wir müssen zurück zu Eltern ziehen oder der Partner verdient Geld, ist in einer systemrelevanten Position. Und genau, da hatten wir dann, das war auch eine tolle Aktion, diese Start Next Aktion.
Ja, das war super.
Crowdfunding Aktion, das fand ich auch, das war auch Hennings Idee, das zu machen. Da haben wir dann einen Bierbraukurs angeboten und Bassunterricht und ich habe noch dieses Musikprogramm Ableton, was ich habe, habe ich eine Unterrichtsstunde gegeben. Das haben wir verkauft und der Erlös ist dann sozusagen an unser Umfeld gegangen. Da mussten wir so einen Schlüssel auch haben, wer wie viel, wo die Grenze dann ist und was für ein Budget wir dann hatten oder was wir dann eingenommen haben. Aber das war eine tolle, solidarische Aktion. Ja, die Fans haben das auch wirklich toll mitgemacht. Wir haben auch ein Konzert, haben wir auch verkauft und signierte CDs und Pullover, alles, was wir noch im Lager hatten und so weiter. Und das war ein tolles Zusammenspiel zwischen Fans und die Leute, die uns verfolgen und uns insgesamt.
Und intern hattet ihr euren wöchentlichen Jour fix.
Ja.
Freitags und habt euch ausgetauscht über neue Dinge, denn es gibt jetzt dieses Album ist nicht ganz neu in den letzten Monaten entstanden, sondern einige Songs gibt es da schon länger, die sind schon länger in eurem Köcher und wahrscheinlich auch in dieser Zeit entstanden, möglicherweise auf neuem Wege, in vitro.
Ja, wir haben uns freitags getroffen, um einfach uns zu treffen, also anlasslos zu treffen. Wir haben keinen Anlass gehabt. Wir drei haben uns getroffen und einfach auch wirklich so fast therapeutisch zu sagen, wie geht's euch? Wie geht's? Erzählt mal von euch aus eurem Leben, wie fühlt ihr euch? Und wir wussten ja alle nicht, was passiert und was es geht und was in unseren Köpfen vorgeht. Und das hat mir zum Beispiel auch sehr gut getan oder uns auch, dass wir nicht so uns selber hinterhergerannt. Wir hatten Phasen, die sehr stressig waren und mit Veröffentlichung und Release und Promo und Interviews und dann nochmal hier eine Anfrage und da Entscheidung und da machen und entscheiden und Brände löschen. So waren die Treffen häufig von uns. Und das hat uns aber die Möglichkeit gegeben, uns einfach mal wieder so normal zu treffen und einen Kaffee trinken und über Dinge zu sprechen, über private Sachen und über was einem im Kopf vorgeht. Und das war auch eine Atmosphäre, in der wir auch wieder anfangen konnten zu sagen, ja komm, wir sind privilegiert, wir uns geht's gut, lass uns Musik machen jetzt. Wir könnten auch jetzt irgendwie jetzt, wir hatten auch überlegt, ich hatte auch überlegt, Tischler zu werden oder Konditor oder ein Buchladen oder eine Serie zu machen jetzt, eine Fernsehserie oder irgendwas, ein Drehbuch schreiben. Aber wir haben uns dann entschlossen, eigentlich so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten, lass uns jetzt Musik machen. Auch wenn wir eigentlich jetzt noch eine Platte gerade im Köcher hatten, die wir abfrühstücken wollten, haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und das hat mir sehr gut getan, da dann doch wieder in Bewegung zu sein und im Leben zu sein und auch wieder mit Leuten zusammenkommen. Das war ja auch für alle erstmal schwierig. So die ersten Male, wo man sich dann wieder mit Leuten getroffen hat, wo man mit 10 Leuten in einem Raum war oder auch nur zu dritt. Wir haben zuerst nur Skypes gemacht, Musik über Skype, das ging irgendwie, war auch lustig mal, aber es war dann doch schon viel schöner und bewusster auch, sich wirklich im Studio zu treffen.
Das verstehe ich, aber es haben ja viele Leute gesagt, das wird nie wieder so sein wie vorher, nie wieder, diese Pandemie wird alles verändern und ich kann es ja natürlich nur aus meiner subjektiven Perspektive sagen, aber also für mich war das nicht so eine Umstellung. Aus meiner ganz persönlichen Situation heraus, wie ich arbeite, wie ich lebe und mich treffe und so. Hast du denn das Gefühl, also in der Zeit damals, die du jetzt beschreibst, verstehe ich. Aber wenn du jetzt rausgehst, also hin und wieder, finde ich, erinnert man sich noch. Das ist
mal einer nochmal bei Ikea eine Maske trägt.
Naja, klar. Ja. Es gibt nach wie vor kranke Menschen, die ein kaputtes Immunsystem haben oder sehr vorsichtig sind oder einfach diese Entscheidung für sich tragen, so Punkt aus. Aber ansonsten würdest du sagen, alles ist anders als vorher?
Nein. Es war zu der Zeit, zu der Lockdown-Zeit, war alles anders als es war. Ja, nee, finde ich ehrlich gesagt auch, sehe ich auch ähnlich. Also es ist, man ist wieder zurück im ICE und
ja, und lass geht uns, da rein. Lass uns nochmal jetzt, genau, wir werden wir werden unser Gespräch beenden. Wir haben noch ein bisschen Zeit mit einem Song vom neuen Album.
Okay.
Neues vom Dauerzustand heißt dieses Album. Und wir dürfen Konzertkarten verlosen, was wow. ganz toll ist, weil im September tretet ihr in der Wuhlheide auf und wir verlosen 2x2 Karten. Aber wir haben uns auf einen Song geeinigt, das war gar nicht so leicht, weil ich finde, auf jetzt, da ich ja neue, was bin ich? Ich bin ja neue Begeisterte, fallen mir ganz
Begleiterin,
fallen mir ganz viele tolle Texte und Sachen ein. Und ich möchte an dieser Stelle auch Sie wirklich nochmal inständig bitten, wenn Sie genau wie ich zu denjenigen gehören, die nicht unbedingt vertraut sind mit Deichkind-Texten und oder mit Deichkind-Videos. Lassen Sie sich das bitte nicht entgehen. Das ist eine ganz neue, ich weiß nicht, ihr habt da eine Art von Bildsprache kreiert. Das ist wie so Kunstwerke. Also ich weiß, die Firma heißt Auge Altona, glaube ich, mit der ihr das macht. Ne?
Auge Altona, genau. Das ist auch ein ehemaliger Bergedorfer.
Und für die optische Umsetzung, hast du vorhin gesagt, ist Henning hauptsächlich verantwortlich.
Absolut, ja. Absolut, ja.
Wow, was in dessen Kopf so alles passiert, was der sich, also eure,
ja, irre.
Die Szenen, das Licht, die Kostüme, es ist.
Aber vor allen Dingen sein Hauptsteckenpferd ist die Deichkind-Show, die Live-Show. Das ist eigentlich das
im September,
größte von allem.
Im September werde ich diejenige sein, die irgendwas auf die Bühne wirft. Ich muss nur nah genug dran stehen. So, wenn wir jetzt als letzten Song in diesem Gespräch in der Natur hören, dann eigentlich erklärt sich dieser Song von selbst. Aber er sollte gar nicht unbedingt. Es gibt so zwei Songs, die hätten es fast gar nicht aufs Album geschafft, ne?
Das war eigentlich Kids in meinem Alter und Kein Bock.
Oh, die haben beide so tolle Texte. Eigentlich wollte ich, das war nämlich der ursprüngliche Plan, so ein paar Textzeilen rauszunehmen und dich das selbst mal beantworten zu lassen, was du da getextet hast. Aber das ist jetzt anders gekommen, wie du weißt.
Ist doch auch so ein schönes Gespräch.
Ja. Neues vom Dauerzustand heißt das Album In der Natur. Sag mir noch was oder sag uns noch was über dieses Lied.
Das war eine sehr schöne Zusammenkunft zwischen Porky und mir und das war uns sehr wichtig, auch jetzt, ist ja auch das 8. Album und wir sind jetzt auch mittlerweile erwachsene Menschen. Und es ist uns unglaublich wichtig, auch die Momente zu finden im Studio, wo Porky und ich einfach wirklich eine gute Zeit haben und uns auch wirklich verstehen, richtig, wo wir sagen, das ist genau das, was uns ausmacht. Und das war dieser kleine Beat und dann war dieses in der Natur, da verknackst du dir den Fuß. Und das war ganz klar, okay, da hat sich so ein Fenster geöffnet und da konnten wir 9 Strophen schreiben. Oh. Das war einfach dieses Bild. Alle stellen sich, wollen in die Natur, das ist schön, das ist, der Junge muss nach draußen und das Romantik mit Bergen und Meer und Blumen und alles. Und eigentlich ist es aber immer, wenn man da ist, hat man auch dieses Brennnesseln und kalt.
Es ist toll, es ist ein großartiger Text und ganz zum Schluss kracht was vom Himmel. Das ist das Putins Schreibtisch, der Himmel gefallen ist, wirklich, und der da feststeht. Das ist unglaublich. Also Sie müssen sich, bitte tun Sie mir den Gefallen, auch das Video dazu anschauen. Das finden Sie bei YouTube. Es hat irre viel Spaß gemacht, sich das anzusehen. Und es ist ja im Grunde gerade in so einer Stadt wie Berlin, wahrscheinlich in vielen Großstädten, aber in Berlin ist es auch so Common Sense, darüber sich zu ärgern. Auch das umgekehrte Beispiel, also auch die Leute, die dann sagen, ich will unbedingt in die Stadt, ich will dahin, wo das Leben ist, ich will, wo es posiert und so viele Kulturen und so viele Sprachen. Und das sind dann die, die um 21.30 Uhr bei der Polizei anrufen, weil es zu laut ist. Also diese ganzen Projektionen, die wir haben, sowohl wie es in der Stadt sein muss, als auch wie es in der Natur sein muss. Aber natürlich die Umsetzung, ach Gott.
Ja, das auch eine Zeile mit, da wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück.
Ja, genau, und das ist toll.
Wir hatten ursprünglich den Moritzplatz, aber es ist dann zum Hermannplatz geworden.
Okay. Wer noch gar nicht genannt wurde, ist Roy. Das ist nämlich euer Produzent, aber er hat noch einen anderen Job. Was macht Roy denn in seinem Zweitleben? Bitte schreiben Sie die Lösung an hörbar@radio1.de, schreiben Sie uns Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse und dann gewinnen Sie mit etwas Glück für das Konzert am 1. September, es wird nämlich 2 Konzerte in der Wuhlheide geben, aber für das Konzert am 1. September 2x2 Karten.
Und sonst zur Not rufen Sie ihn einfach an unter der Nummer 0175.
Nein, die Verbindung ist gerade total schlecht. Oh Gott, stell dir das nur vor. Also, es war mir eine große Freude. Vielen Dank. Ja, wie schön, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Und ja, ihr habt eine neue Anhängerin.
Toll, sehr schön. Leider haben wir nicht alle Songs gespielt,
nee,
oder?
Einer ist unseren Gesprächen noch zum Opfer gefallen. Okay. Aber ich kann noch sagen, welcher das gewesen wäre. Aber es geht natürlich alles von der Textzeit ab. Free Youth.
Ja.
We can move. Aber in Gedanken kannst du dir...
Ich höre es einfach auf der Heimfahrt nochmal.
Okay. Also vielen Dank, Philipp, dass du hier warst und viel Spaß und immer gleichbleibend gute Ideen bei all dem, was da noch kommt.
Ja, danke. Vielen Dank.
Toll. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.